Ja, auch von mir ein herzliches Guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich auch, dass ich da sein kann. Die Christine hat ja schon gesagt, Thema ist heute die Waffenrüstung Gottes. Die meisten Bibelstellen lese ich aus der neuen Genfer Übersetzung. Ab und zu habe ich mal was anderes gewählt, weil es einfach besser passte. Es ist schon eine ganze Zeit her, vielleicht war der ein oder andere da, da habe ich mal über die Machenschaften des Teufels gesprochen. Schon wirklich einige Zeit her. Und die Eva hat mal über die Hölle gepredigt. Aber prinzipiell sind das ja Themen, die kommen nicht vor. Das hören wir nicht gern und da reden wir auch nicht oft drüber. Und in den Freikirchen noch ein bisschen mehr als in den Landeskirchen. Aber nichtsdestotrotz, wenn der Teufel auch in den Predigten, in den Kirchen, in den Gemeinden nicht mehr aktuell ist, so können wir ihn trotzdem nicht wegdiskutieren. Man will nichts von ihm hören, weil es Angst macht. Das passt doch gar nicht in die heutige Zeit. Wir hören doch viel lieber von positiven Dingen und dass, wenn wir als Christen unterwegs sind, sowieso alles gut ist. Ich sage das mal so Wellness-Theologie. Aber die Bibel ist da ganz eindeutig. Die Bibel spricht davon, dass der Teufel mit seinen Dämonen unterwegs ist. Und sein Ziel ist es, dafür zu sorgen, zum einen, dass es nicht noch mehr Menschen gibt, die sich auf Jesus einlassen, zum anderen aber auch, dass die, die schon mit ihm unterwegs werden, geschwächt werden. Am liebsten, dass sie den Weg mit Gott ganz verlassen, aber wenn sie schon mal geschwächt sind oder wenigstens den Mund halten, dann haben wir ja schon was erreicht. Der Versuch, die Rettungsaktion Gottes ganz zu verhindern, indem er Jesus selbst versuchte und ihn zum Ungehorsam gegenüber Gott verführen wollte, das ist ihm ja schon misslungen. Aber auch wenn uns das vielleicht ein bisschen Angst macht, wenn man vom Teufel, von den Dämonen spricht, von dem, was da zwischen Himmel und Erde ist, dann sind wir dem Teufel doch nicht hilflos ausgeliefert. Selbst im Jakobus steht schon, widersteht dem Teufel, so wird er euch verlassen. Und im 1. Petrus 5, Vers 8 lesen wir, seid besonnen und wachsam. Und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ich möchte einmal den Text lesen, in dem Gott uns mitteilt, dass er uns ausrüstet. Denn das ist heute das Thema, die Waffenrüstung Gottes. Ich lese zunächst mal den Text aus der neuen Genfer Übersetzung. Da steht in Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn die Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschließt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Die restlichen Verse lese ich später. Wissen ist Macht und Macht sicher. Wer ist eigentlich dieser Feind, gegen den wir kämpfen? Diese Frage und auch ihre Antwort ist natürlich unglaublich wichtig, denn nur dann können wir die richtigen Waffen wählen. Es macht doch keinen Sinn, mit einer Infanterie gegen Flugzeuge oder Raketen zu kämpfen. genauso wenig wie die Luftabwehr dem U-Boot gefährlich wird. Es macht auch keinen Sinn, nach Osten zu ziehen, wenn der Feind im Westen ist. Und ich kann mit Antibiotika keinen Herzinfarkt heilen und genauso wenige helfen Psychopharmaka bei einer Infektion. Wir müssen also wissen, gegen was wir kämpfen. Wir müssen den Feind kämpfen. Was ist denn das für einer? Und wie handelt er? Wie agiert er? Da sagt er ganz deutlich, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Nicht der Mensch, der vor uns steht, der uns vielleicht auch das Leben schwer macht. Nicht er ist der Feind. Der eigentliche Feind, das sind Gewalten und Mächte, die wir nicht sehen. Mächte zwischen Himmel und Erde. Und dabei ist es wirklich ganz wichtig, dass wir verstehen und auch für wahr halten können, der Teufel ist genauso real wie Gott. Und er greift uns an, Tag für Tag. Er will nicht, dass wir mit Gott unterwegs sind. Der eigentliche Kampf findet also in der geistlichen Welt statt. Wenn wir gegen den Menschen vor uns kämpfen, dann haben wir eigentlich schon verloren, weil wir gar nicht gegen den wahren Feind angehen, ja, vielleicht sogar noch das tun, was der Feind möchte. Es hilft nicht, sondern es bringt Verletzungen, es bringt Schmerzen, es führt zur Bitterkeit mit sich, aber auch vielleicht mit dem anderen. Und es kommt zu Schuld, die zwischen uns steht und die nicht vergeben wird. Und der Teufel hat gewonnen. Und wir müssen natürlich auch wissen, wie der Feind angreift. Wenn im Fußball, bin kein Fußballer, die Gegenmannschaft über die rechte Ecke angreift, dann hilft es überhaupt nichts, wenn die alle links stehen. Der Tor ist trotzdem drin. Wenn dir jemand auf den Kopf hauen will, dann brauchst du keinen Schienbeinschoner. Das hilft nicht. Und wir lesen, mit List und Tücke lügt und betrügt er und will zum Ungehorsam verführen. Das wurde schon beim Sündenfall deutlich. Er ging zur Eva und hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr keine Früchte essen sollt hier aus dem Garten? Ganz schön hintenrum, ne? Und manipulativ. Natürlich dürfen wir Früchte essen, nur diesen einen nicht, dann sterben wir. Das ist nicht wahr. Ihr werdet nicht sterben. Er lügt. Ja, ganz im Gegenteil. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet euch, wenn die Augen aufgeöffnet. Er will uns verführen. Er will zerstören und verderben. Und wir kennen die Konsequenzen aus dem Sündenfall. Welche Waffen brauche ich dann? Zum einen, wir brauchen alle Waffen. Nicht nur, ach ja, ich nehme nur die eine oder nehme nur das Schild, den Helm lasse ich weg. Wir brauchen alle Waffen. Alle sechs sind wichtig. Denn fehlt eine dieser Waffen, dann wird uns der Feind genau dort angreifen. Und der Umgang mit Waffen will geübt sein. Und das ist bei der Waffenrüstung Gottes nicht anders. Ich habe ja nun mal lange bei der Bundeswehr gearbeitet, wisst ihr ja, und unsere Sanitätssoldaten, die waren ja normalerweise mit der Versorgung der Patienten beschäftigt. Trotzdem mussten sie mindestens einmal im Jahr schießen gehen. Sie mussten das weiterhin üben. Diese Fähigkeit musste erhalten bleiben. Und das muss auch das Musikchor. Umgekehrt, die andere Aufgaben hatten, die mussten das auch üben. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass sie den Umgang mit ihren Waffen, wie man sich verteidigt, mit allem, das mussten sie lernen und üben. Die Waffen, die zu dieser Waffenrüstung Gottes gehören, ich wiederhole nochmal, ist einmal der Gürtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens, Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle Brandpfeile, der Helm des Heils und das Schwert des Wortes. Des Geistes, das Wort Gottes. Und ich will versuchen, die ein bisschen zu erklären. Ich beginne mit dem Gürtel der Wahrheit. Bei den Bei den römischen Soldaten damals hatte der Gürtel die Funktion, das Ober- und Untergewand zusammenzuhalten, und am Gürtel wurde das Schwert befestigt. Der Gürtel war also die Voraussetzung, damit die Kleidung und die Waffen überhaupt halten konnten. Und genauso ist die Wahrheit Gottes als Fundament für unseren geistlichen Kampf zu sehen. Wir müssen die Wahrheiten der Bibel kennen, um auch die anderen Teile der Waffenrüstung kennen zu können. Und die Wahrheit ist nicht subjektiv. Das ist nicht die eigene Wahrheit, sondern es ist die Wahrheit, die in der Bibel steht. Das ist die Wahrheit Gottes. Es gibt nicht meine und deine Wahrheit. Und dabei geht es um die Wahrheit über uns selbst, über Gott und über unseren Nächsten. Und den Gürtel der Wahrheit anzulegen, heißt aber auch, selber wahrhaftig zu sein. Das Wort Wahrhaftigkeit ist heutzutage gar nicht mehr so im Sprachgebrauch. Ich glaube, meine Enkelkinder haben das noch nie benutzt. Und was ist das eigentlich, diese Wahrhaftigkeit? Ich war bei Wikipedia, wo das ganz gut erklärt wird. Wahrhaftigkeit ist eine vom Individuum sowohl kognitiv als auch emotional verantwortete innere Haltung. Das ist keine Eigenschaft von Aussagen, sondern bringt das Verhältnis eines Menschen zur Wahrheit oder zur Falschheit, zur Lüge von Aussagen zum Ausdruck. Wer wahrhaftig ist, ist ehrlich, authentisch und glaubwürdig. Aber was bedeutet das für uns? Wir sollen das Wort Gottes kennen, wir sollen in der Bibel lesen, wir sollen darauf hören und entdecken, was Gott uns in seinem Wort sagt und was er uns auch zusagt. Denn dann kann uns der Feind nichts vormachen. Und wir sollen unsere eigene Identität in Christus kennen. Zum Beispiel steht in der Bibel, dass wir, wenn wir Ja zu Jesus sagen und die Vergebung durch das Blut Jesu annehmen, dass wir dann Kinder Gottes sind und dass diese Gnade uns rettet. Allein dadurch sind wir gerettet. Und dann kann uns das Böse nicht sagen, also du bist jetzt aber noch nicht gut. Und weißt du noch damals, glaubst du wirklich, dass das vergeben ist? Eigentlich machen wir Gott klein, wenn wir uns selber das nicht vergeben können. Wir müssen die Lügen des Feindes kennen, um mit der Wahrheit zu kontern. Wenn mir einer einflüstert, du bist nicht gut genug, dann darf ich sagen, nein, stimmt nicht. Gott hat gesagt, ich bin gut genug durch Jesus. Wir sollen auch aufrichtig leben. Aber nicht, weil wir so toll sind und das aus eigener Kraft können, sondern weil Jesus das möchte und weil er uns da auch immer wieder hilft und weil er uns auch immer wieder aufhilft, wenn wir versagen. Und wir sollen uns nicht von scheinbar anderen Wahrheiten verführen lassen. Jesus Christus ist die einzige Wahrheit. Und gerade in unserer Gesellschaft sind wir ganz schnell da, das heißt, es ist doch eigentlich egal, an wen du glaubst. Hauptsache, du glaubst überhaupt. Das vor kurzem, genau, an der Schulentlassung meiner Enkeltochter, da ging es dann darum, dass es doch eigentlich egal ist, ob Jude, Moslem oder Christ, wir gehen ja alle in das gleiche Haus Abrahams und sind damit bei Gott. Ich glaube, der Pfarrer wollte was anderes ausdrücken, aber es war schon, naja, möchte ihn auch jetzt nicht hier bewerten. Aber wir müssen schon klar wissen, wir müssen für uns klar wissen und auch klar dazu stehen, dass es Jesus Christus der einzige Weg ist, die einzige Wahrheit. Die nächste Waffe ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer hatte eine überlebenswichtige Aufgabe, nämlich er schützte vor allen Dingen das Herz und auch den Rest des Körpers. Durch den Brustpanzer der Gerechtigkeit stehen wir gerecht vor Gott. Da kann keine Sünde etwas daran ändern. Denn wir sind nicht durch Werke gerecht, sondern allein durch das Blut Jesu. Und das steht in 2. Korinther 5, Vers 21, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt sind. Martin Luther hat mal gesagt, im gewöhnlichen Leben nennt man Gerechtigkeit die Tugend, die jedem gibt, was sein ist. Also jeder bekommt, was er verdient. In der Schrift ist der Glaube an Jesus Christus die Gerechtigkeit. Wir sind gerecht durch Jesus, nicht weil wir so toll sind. Und ja, ich gehe schon lange mit Jesus und ich bin mir ganz, ganz sicher, zumindest meistens, manchmal versucht man mir auch so ein bisschen das auszureden, dass ich Gottes Kind bin und bleibe. Aber ich bin nicht sündlos. Und ich bin immer wieder, kann ich zu Jesus gehen. Und wenn ich bei meinem letzten Atemzug sündige, dann bin ich trotzdem gerettet, weil ich gerecht bin durch das Blut Jesu. Das ist doch toll. Das ist so eine Beruhigung für mich. Kein Freibrief, aber eine Beruhigung. Und weil das so ist, dürfen wir die Liebe Gottes für uns selbst annehmen und uns seine Gnade immer wieder vor Augen halten. Wir können lernen, mit eigenen Fehlern umzugehen und müssen uns nicht einreden lassen, die Sünde sei zu groß. Lass dir nicht sagen, deine Sünde sei zu groß, die kann Gott nicht vergeben. Oder dass dein Handeln nicht gut genug ist oder zu wenig, um vor Gott zu bestehen. Du kannst sowieso nicht mit deinen Werken vor Gott bestehen. Das ist ja aber auch gar nicht nötig, weil Jesus alles getan hat. Lebe aus dem Glauben heraus. Pflege deine Beziehung zu Jesus. Mach ihn zum Mittelpunkt deines Lebens. Bei allem, was du tust, denkst oder fühlst. Und dann darf und dann wird sich dein Handeln verändern. Nicht um gerecht zu werden, sondern weil wir durch Jesus gerecht sind. Die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Schuhe, Stiefel, die sind schon notwendig und waren das auch früher, um weite Strecken zu gehen. Sie geben dem Fuß Halt und uns einen sicheren Stand. Mit Schuhen können wir uns frei bewegen, ohne auf jeden kleinen Stein achten zu müssen. Das bedeutet für uns als Kinder Gottes, jederzeit bereit zu sein, wenn Gott uns sendet. Die bequeme Komfortzone zu verlassen und auf weite und gegebenenfalls steinige Wege vorbereitet zu sein. Und trotz Menschenfurcht mutig von Jesus zu sprechen. Das mag in Kambodscha sein. Das kann auch die Stadt sein, in der wir wohnen, unser Arbeitsplatz, der Nachbar, ganz gleich, da, wo Gott uns hinstellt. Nicht jeder geht irgendwo nach Asien oder Afrika oder sonst wohin in die Mission. Aber wir alle sind aufgerufen, das Evangelium zu verkünden. Und diese Schuhe oder Stiefel der Bereitschaft, wie die Bibel das beschreibt, das ist etwas, was der Feind überhaupt nicht möchte. Der will nicht, dass wir von Jesus sprechen, dass wir das weitersagen. Das Schild des Glaubens. Setz den Glauben als dein Schutzschild ein. Dieses Schutzschild wird im Urtext, habe ich nachgelesen, sogar als körperdeckend beschrieben. Ein Schild zieht man nicht an und fertig ist. So wie die Schuhe, die ziehe ich an und dann laufe ich rum. Ein Schild muss man immer wieder ganz bewusst halten. Ganz bewusst und aktiv. Und es ist das erste Mittel, das hier beschrieben wird, das man zur Verteidigung ansetzt. Und so ist es auch wichtig, ganz aktiv am Glauben festzuhalten und im Glauben zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Unser Glaube kann gestärkt werden, kann man gar nicht oft genug sagen, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir Gottes Wort lesen, allein oder gemeinsam mit anderen Christen, wenn wir auf Gottes Wort hören, so wie wir das im Gottesdienst tun. Und wenn wir da nicht hin können oder können wir das auch woanders hören, wir haben so viele Möglichkeiten. Und auch unser Vertrauen auf Gott vertiefen, indem wir für das, was er an uns tut, auch wirklich dankbar sind, dass er uns auch bewusst machen. Aber auch die Zeugnisse, Erfahrungen unserer Geschwister können uns helfen, dieses Schild hochzuhalten. Damit wir dann, wenn Anfechtungen, wenn Feinde kommen, dass wir dann gewappnet sind. Und sie kommen. Das können Zweifel sein. Das können auch übermäßige Sorgen oder Ängste sein. Krankheiten, die uns kalt erwischen, Nöte, welcher Art auch immer. Wenn wir das Schild des Glaubens hochhalten, dann verlieren wir unser Vertrauen nicht. Das ist es, was wir brauchen. Du hattest das auch in den Geschichten, Christine, wirklich gut zum Ausdruck gebracht. Denken wir an Abraham, der nicht aufhörte zu glauben, obwohl eigentlich nicht mehr möglich war, dass da noch ein Kind kommt. Oder Daniel, der an seinem Glauben festhielt, obwohl er obwohl man ihn umbringen wollte dafür. Paulus im Gefängnis. Es gibt große Vorbilder des Glaubens. In Hebräer 11 sind die alle aufgelistet. Macht Spaß, macht wirklich Spaß, das mal, und tut gut, das zu lesen. Aber auch Menschen aus neueren Zeiten, wie Dietrich Bonhoeffer, Hudson Taylor, Corrie ten Boom. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von einer Frau mit dem Buch, einer Gladys, die einfach immer wieder im Vertrauen auf Gott ihren Weg gemacht hat. Trotz allen Schwierigkeiten. Und wir dürfen von diesem Beispiel Mut fassen. Der Helm des Heils oder besser verständlich ausgedrückt der Rettung. Wir wissen, wofür ein Helm bei der Ausrüstung gut ist, der schützt vor Kopfverletzungen. Und der Helm des Heils, der Rettung, schützt unseren Kopf, unsere Gedanken, unsere Gefühle durch den Glauben an die eigene Errettung vor Angriffen des Feindes. Damit wir uns nicht selbst verdammen. Das brauchen wir nicht. Damit wir uns nicht einreden lassen, dass zu unserer Errettung noch irgendetwas fehlt, noch irgendwelche Werke. Am Kreuz ist alles vollbracht. Deshalb dürfen wir singen und glauben, allein deine Gnade genügt. Und so steht es auch in Römer 10, Vers 10. Denn durch Glauben in deinem Herzen wirst du gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes gerettet. Und diese Zusage der Heilsgewissheit, die Zusage, dass wir gerettet sind, gibt unserem Leben Stabilität und Sicherheit. Daran dürfen wir uns festhalten, auch wenn Zukunftsängste kommen, wenn man uns etwas anderes vorgaukeln will. Und vielleicht auch mal Zweifel kommen, die gehören zu unserem Leben dazu. Dann dürfen wir uns daran festhalten, an diesem Helm. Wir haben die Gewissheit, dass wir bei Gott sein werden. Wir sind gerettet. Und diese Heilsgewissheit, die der Helm des Heils uns verleiht, verändert, so schreibt Pastor Waldemar Justus, einen mutlosen Feigling zu einem starken, zuversichtlichen, vollmächtigen Kämpfer. Der Satan kann dein Heil nicht zerstören. Das kann er nicht. Er kann aber alles daran setzen, dir deine Gewissheit über diese Rettung zu zerstören. Und damit macht er dich klein, er schwächt dich damit, er macht dir Angst. Nimm die Herausforderung dieses Kampfes an. Und wenn Zweifel kommen, du vielleicht doch denkst, es ist nicht so, dann lies Römer 8, Vers 38. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Welch eine Zusage! Das Schwert des Geistes. Es geht dann weiter und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Mit dem Schwert führte der Soldat oder für den eigentlichen Kampf auf. Bei der Ausrüstung der Waffenrüstung ist das die einzige Waffe, mit der auch angegriffen wird. Aber sie wird natürlich auch zur Verteidigung genutzt. Und es gibt Zeiten, da müssen wir wirklich in die Offensive gehen. Wenn wir versucht werden, müssen wir auf die Wahrheit von Gottes Wort vertrauen. Und dann dürfen wir dem Satan genauso entgegentreten, wie Jesus das auch in der Wüste tat. Es steht aber geschrieben. Wenn mir jemand sagt, dass ich nicht dabei bin, dann sage ich, Gott hat gesagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich lieb, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Aber dazu muss ich das Wort Gottes kennen. Und dazu muss ich es verstehen. Das heißt, wir müssen auch dranbleiben an Gottes Wort. Nicht, weil wir das Wort, weil wir viel lesen müssen in der Bibel, um gerettet zu werden, sondern damit wir gewappnet sind. Wir sind allein durch Gnade gerettet. Und Gott will uns ausrüsten, diesen Kampf gegen die unsichtbare Welt zu bestehen. Und zum Schluss, ja, die Wichtigkeit von Gebet und Fürbitte. Das sind die Verse ab Vers 18. Wendet euch vom Heiligen Geist, geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Betet auch für mich, bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Wendet euch zu Gott im Gebet immer und überall mit Bitten und Flehen. Wir müssen nicht irgendwo uns hinsetzen und in Ruhe beten. Ich kann jederzeit, egal wo ich bin, mit Gott im Gespräch sein. Er kann mich durch den ganzen Tag begleiten. Natürlich sind diese Gebetszeiten, die wir fest einplanen, die sind wertvoll. Aber wenn ich jetzt unterwegs bin und ich denke zum Beispiel an irgendjemanden, ich denke, ja, für den bete ich jetzt. Das kann ich auch unterwegs tun. Auch für mich selber, wenn ich merke, ich komme in Bedrängnis. Wir sind bestens ausgerüstet mit der Waffenrüstung Gottes. Und wenn wir beständig im Gebet bleiben und wir dürfen sicher sein, die Gnade Jesu genügt. Amen.